Grüß Sie, ich bin heute per Leitung verbunden mit Maja Göpel. Frau Göpel, wenn Sie morgen als Bundeskanzlerin aufwachen, was wird Ihr erstes Gesetz?
Boah, das ist jetzt aber ein steiler Start. Ich glaube, mein erstes Gesetz wäre, dass wir bei allen politischen Rahmenbedingungen, die wir heute haben, die Lenkungswirkung auf die Zukunft transparent darreichen, bevor wir über Alternativen diskutieren.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Maja Göpel, Deutschlands prominenteste Nachhaltigkeitsforscherin.
Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Naja, steiler Start. Ich meine, wir haben nicht so viel Zeit mehr, oder?
Ja, ich weiß, die Zeit, also zumindest wenn wir sagen, wir wollen bestimmte Ziele wie eine stabile klimatische Entwicklungsbedingung einhalten, dann ist das mit der Zeit tatsächlich ganz, ganz wichtige Komponente.
Aber trotzdem würden Sie erst die Rahmenbedingungen als bestimmte Maßnahmen festzurren.
Nee, das Wichtige ist, dass die Lenkungswirkung der Rahmenbedingungen transparent gemacht wird, weil wir heute oder auch schon lange eigentlich ja das Problem haben, dass alle Veränderungen, die für Nachhaltigkeit wirken sollen, sich immer so rechtfertigen müssen für die Veränderung, die damit einhergeht und für das, was sie erstmal unbequem vielleicht auch machen. Aber das Beibehalten von dem, was wir heute tun, muss sich nie rechtfertigen für die Konsequenzen. Und solange wir das immer so beibehalten und sagen, es ist normal, nur weil es da ist, ohne darüber zu diskutieren, wie dadurch die Arten schwinden, wie dadurch das Klima kaputt geht, wie dadurch unsere Lungen vergiftet werden, haben wir ja gar keine Chance, positiv über die Nachhaltigkeitsveränderung zu sprechen.
Was wäre das denn für ein Traum für Sie, morgen als Bundeskanzlerin aufzuwachen? Eher ein Albtraum oder ein Wunschtraum?
Also ich finde, dass maximaler Respekt momentan vor diesem Amt geboten ist und gleichzeitig natürlich auch maximale Bitte darum, es ernsthaft auszuführen mit eben diesem Commitment zur Erreichung gesellschaftlicher Ziele. Und deshalb fände ich es auch ganz, ganz relevant, nochmal darüber nachzudenken, wofür wollen wir denn eigentlich erfolgreiche Kanzlerinnenschaft feiern oder nicht feiern?
Aber wären Sie manchmal selber lieber in einer Machtposition, als die Mächtigen, nur wie Sie das jetzt tun, in ganz vielen Gremien und aus der Wissenschaft raus zu beraten?
Also es gibt zwei Gründe, weshalb ich mich bislang nie in die aktive Politik eingemischt habe, sondern eben immer tatsächlich nur flankierend. Und das eine ist, dass ich sehr, also man sieht mir einfach an, was ich wirklich denke. Und das ist ja nicht immer hilfreich.
Das können die Regierenden besser machen.
Das muss man ja ein Stück weit trainieren, genau. Mhm. Und deshalb ist für mich dieses, ich darf das sagen, was ich wirklich denke, sehr heilsam und sehr irritiert ja einige durchaus auch. Aber es ist eben eine klare Positionierung, die ich als Wissenschaftlerin oder als eine, die von außen erstmal beobachtet, einnehmen kann und darf. Und das andere ist wirklich, ich habe Kinder, die sind im Grundschulalter. Und diesen Alltag, also wenn sie sich mal unterhalten, ob es da noch Freizeit gibt oder die Möglichkeit, zu Hause zu bleiben, wenn ein Kind krank wird etc., ist da nicht gegeben. Und deshalb ist es für mich eher so eine Sache, eventuell mal in der Zukunft. Aber jetzt bin ich ja auch noch Mama.
Wenn man Ihnen das so genau ansieht, sieht man Ihnen dann manchmal auch Verzweiflung an? Also verzweifeln Sie manchmal, wenn sich die Trägheit unseres Systems teilweise wieder besseres Wissen anschauen, gegen den Klimawandel anzugehen?
Das wird mir zugetragen von Personen, die dann Ausschnitte meines Gesichtes auf Bildschirmen gesehen haben. Ja.
Schade, dass wir nur Radio machen. Okay, aber egal. Aber Verzweiflung ist schon auch da.
Ja, es geht so. Also ich meine, meistens ist es ja nicht Verzweiflung im Sinne von, wir sehen gar keinen Weg nach vorne, sondern die Verzweiflung ist eher, dass es diese Wege gibt und sie beschrieben werden und wie wenig sie dann aber eben ernsthaft diskutiert werden oder wie stark sie verunmöglicht werden durch bestimmte Handlungsweisen, Rituale oder eben Argumentationsmuster. Und deshalb ist das so eine gemischte, also nicht Verzweiflung, sondern oh, Kopf in Sand, nichts geht mehr, sondern so einmal so ein bisschen alles durchschütteln wollen, damit wir die Möglichkeiten besser sehen können. So ist es meistens.
Also das ist dann so dieser Optimismus letztlich, der auch in Ihrem Buchtitel steckt. Wir können auch anders, was ja positiv gemeint ist. Und da drin schreiben Sie auch, dass die Menschheit eigentlich in ihrer Geschichte schon mehrfach bewiesen hat, dass sie gewaltige Transformationsprozesse meistern kann. Welche waren denn da die größten und wie sind die vergleichbar mit den Herausforderungen heute?
Oh, jetzt muss ich mich aber bemühen, dass wir das in einen kurzen Tag bekommen. Ne?
Naja, Sie haben das Buch ja geschrieben. Mit.
Das stimmt. Das hat aber auch ja 300, ich weiß nicht, 46 Seiten oder so. Nein, nicht ganz.
Ich also, glaube, es sind 320.
Nein, sowas. Auf jeden Fall, nein. Es gibt in der Transformationsforschung die richtig großen Umbruchphasen. werden als die beschrieben, wo wir tatsächlich nachher sagen würden, ja, das ist eine ganz andere Gesellschaftsform. Mhm. Also wenn wir überlegen, nomadische Existenz, wir sind rumgezogen in kleinen Stämmen, dann irgendwann gab es die agrarischen Gesellschaften, wir sind sesshaft geworden, haben angebaut, haben größere Siedlungen, also haben eine permanente Infrastruktur geschaffen, in der wir leben. Damit einher ging dann irgendwann auch so Grenzziehungen, Nationalstaaten und so weiter und viel mehr Institutionen natürlich, um das zu organisieren. Und die nächste größere Veränderung wird als die Industrialisierung beschrieben, mit der kapitalistischen Idee auch von einem Kredit- und Geldsystem. Und jetzt sagen wir sind eigentlich an der nächsten großen Transformation, weil sich wieder das Energiesystem verändert. Damals waren die fossilen Energien der große Durchbruch. Dadurch die Art, wie wir antreiben können, wie wir vernetzen können, wie wir kommunizieren können und wie wir deshalb Gesellschaften organisieren können, aber auch müssen. Das ist nämlich der letzte wichtige Erkenntnisstand dieser Transformation, dass wir den Planet übernutzt haben durch die industrielle Revolution und deshalb die Dinge anders machen müssen.
Und wenn Sie da so zurückschauen in diese Geschichte ja ganz schön weit, gäbe es eine Zeit, wo Sie sagen würden, da hätten Sie lieber gelebt oder würden in Zukunft lieber leben als gerade jetzt, vielleicht wenn diese Transformation dann vorbei ist?
Ja, die Frage ist unheimlich spannend. Ne? Als Frau kann man das, glaube ich, einfach nur verneinen, weil ich denke, dass wir, wenn wir uns überlegen, welche auch so gerichtlichen bzw. gesetzlichen Entscheidungen so mit keine Vergewaltigung in der Ehe oder Wahlrechten in der Schweiz erst in den 90ern kamen, aber bei uns ja auch solche Schutzmaßnahmen, dann ist das schon eine gute Situation heute und auch eine gute Möglichkeit, natürlich die Zukunft mitzugestalten, die noch nie vorher in diesem Ausmaß den Geschlechtsgenossinnen gegeben war. Und auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch, dass wir jetzt relativ viel machen sollten, damit wir bestimmte Errungenschaften auch erhalten können.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Maja Göpel, wuchs in einer ökologischen Hausgemeinschaft auf.
Geboren 1976, da gab es zum Beispiel die Grünen noch gar nicht, aber trotzdem damals schon aufgewachsen in einer ökologischen Wohngemeinschaft bei Bielefeld. Wie muss man sich das damals vorstellen?
Also in die Gemeinschaft sind wir dann ja erst 82 umgezogen, als ich 6 war.
Aber achso, da gab es die Grünen dann schon, ja. Okay.
Ja, das, also 72 war ja so quasi das Geburtsjahr der Agenda für globale Nachhaltigkeit.
Club of Rome, Grenzen des Wachstums.
Und die allererste Konferenz, und zwar aller Nationalstaaten in 1972 in Stockholm. Mhm. Und in dem Kontext wurde zum ersten Mal wirklich auch die Abschlusserklärung, kann ich allen wirklich nur empfehlen, ganz klar formuliert, warum das menschliche Dasein so von intakten Ökosystemen abhängt.
Wie war das menschliche Dasein des Kindes Maja Göpel?
Also ich empfinde mich als sehr privilegiert groß geworden. Einige sagen, dass ich aus dieser empfundenen Privilegierung heraus einen überbordenden Drang, Dinge beitragen zu müssen, entwickelt habe. Aber es ist ja nicht das Schlechteste.
Aber wie hat in den 70er Jahren ganz praktisch so eine ökologische Wohngemeinschaft bei Bielefeld ausgeschaut?
Herr Parisius, Sie sagen mir, ich druck's rum, ne? Okay, dann machen wir es ganz konkret.
Frau Göpel, Sie drucken rum.
Also, wir haben mit drei Familien, am Anfang waren es zwei Familien, ein altes Bauernhaus, etwas außerhalb von Bielefeld erworben, in dem Fall meine Eltern natürlich. Mhm. Und es angefangen umzubauen, sodass wir mit zwei Familien drin gewohnt haben. Und nach einer Zeit kam eine dritte dazu und wir haben dann den Schuppen, der nebenan stand, einmal auf die Grundfesten runtergeholt und auch wieder neu aufgebaut, sodass wir dann drei Wohneinheiten in einem großen Haus hatten mit einem großen Garten dran.
Mhm. Waren Ihre Eltern dann sowas wie Ökopioniere oder was war deren Hintergrund?
Meine Eltern waren Ärztinnen und Ärzte, also zwei, ein ja. Arzt, eine Ärztin. Und wir hatten dann eben noch viele Lehrerinnen von den anderen Elternteilen im Haus. Und die hatten unterschiedliche Schwerpunkte, aber denen allen gemein war, dass sie 68er waren, die ja sehr stark über die Möglichkeiten gesellschaftlicher Gestaltung schon auch nachgedacht haben. Mhm. Und meine Eltern, insbesondere als dann 86 Tschernobyl kam, aber vorher auch schon eben bei Ärzte gegen Atomkraft engagiert waren und eben stark versucht haben zu zeigen, wie einige menschliche Entwicklungen durchaus auch sehr negative Konsequenzen für die Menschen selbst mit sich bringen könnten.
Da waren Sie 9, als es in Tschernobyl diese Nuklearkatastrophe gegeben hat. Hat Sie das damals schon als Kind irgendwie erreicht, sich Ihr Leben dadurch verändert?
Ich erinnere das tatsächlich richtig gut. Also weil wir Anweisungen bekommen haben, am Anfang, wenn es geregnet hat, ins Haus zu gehen. Wir hatten, dadurch, dass wir außerhalb gewohnt haben, von Wiesen und Weiden umgeben und waren ganz viel im Wald auch unterwegs. Und wir sollten anfänglich da nicht durchstreifen, bis so ein bisschen verstanden wird, wie stark die Auswirkungen tatsächlich sind. Wir sollten dann keine Pilze oder Nüsse mehr essen. Wir hatten so einen ollen Milchpulversack auf einmal in der Speisekammer und mit der sollten wir irgendwie klarkommen. Also für mich war das A, natürlich wirklich dieses Gefühl von, du darfst bestimmte Dinge nicht mehr, und B, dieses, du kannst es nicht sehen, du kannst es nicht fühlen, du kannst es nicht anfassen, du kannst es nur mit Hilfe von so einem komischen Geigerzähler überhaupt wahrnehmen. Und es kommt von ganz weit her und du hast damit eigentlich nichts zu tun, aber es hat einen Effekt auf dich.
Hatten Sie dann damals in der WG, da gab es ja dann einige, die sich privat dann so Geigerzähler beschafft haben, hatten Sie sowas auch?
Nee, sowas hatten wir nicht. Wir haben dann brav auf die Zählungen und Erzählungen von der öffentlichen Stelle gewartet.
Ja. Ja. Dann schreiben Sie auf Ihrer Website, mit 14 begann ich der Frage nachzugehen, warum wir als Gesellschaft nicht die Welt schaffen, die wir uns als Individuen wünschen. Was war dafür der Auslöser?
Ich glaube, also zwei Dinge. Ich bin einmal auf einer, heute würden wir dazu Reformschule sagen, groß geworden. Also die Laborschule von Hartmut von Hentig gegründet in Bielefeld. Hatte eben auch sehr stark so diese Idee von Kinder starten mit sehr unterschiedlichen Bedingungen der Gesellschaft. Das heißt, es war ein Schulkonzept, was versuchen wollte, die Stadtstruktur abzubilden. Wir waren am Anfang, konnte ich nicht rein, weil es zu viele Akademikerkinder da schon drin waren. Mhm. Und so wurde dafür gesorgt, dass wir mit sehr unterschiedlich groß werdenden Kindern zu tun haben. Und da habe ich A, natürlich die Unterschiede gemerkt, mit denen wir groß werden, und B, aber auch die Gemeinsamkeiten gespürt. Und wir haben uns 1990, also sprich auch mit 14 genau, zum ersten Mal für Friedensdemonstrationen auf den Jahnplatz gesetzt. Und ich bin zum ersten Mal nach Berlin zu so riesigen Demos gefahren und solche Sachen, weil das die Zeit des ersten Golfkriegs war. Und viele gesagt haben, nein, wir finden das nicht, dass das ein legitimer Grund ist, dort anzugreifen. Und deshalb, es war schon eine politisierte Zeit aufzuwachsen, weil wir das aber auch so gelernt haben, dass Gesellschaft eben aus Handlungen von Individuen entsteht und wir uns dieser bewusst sind, aber sie uns auch zutrauen sollen.
Andere setzen sich mit 14, beginnen sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie kurz die Röcke oder eng die Jeans sein können.
Ach, wir haben schon auch manchmal, da kam ja so die Elektrozeit auch, ne, so Tunnel-Raves mit so Maruscha-Zöpfchen auf dem Kopf und unverschämt viel zu kurzen Röcken, die kenne ich auch, aber ich finde, das eine muss das andere ja nicht ausschließen.
Nein, nein, gar nicht, um Gottes Willen. Ich wollte nur fragen, also die andere Dimension gab es schon auch in Ihrem Leben, Sie waren also nicht nur friedensbewegt damals.
Nee, aber ich finde auch, man kann wunderbar friedensbewegt tanzen. Tanzen ist ja eine sehr verbindende Aktivität, wenn man so möchte.
Selbstverständlich. Haben dann Medienwissenschaft studiert, promoviert über das Welthandelssystem. Weil es damals noch keine Studiengänge Ökologie gab oder wie kam es?
Nee, ich habe tatsächlich gedacht, wir müssen doch einfach diese Erkenntnisse über Nachhaltigkeit und wie man da hinkommt viel breiter in die Bevölkerung tragen, dann ist das alles gar kein Problem. Und deshalb habe ich Medienwissenschaften bzw. angewandte Medienwissenschaften angefangen zu studieren. Ich fand das in Siegen toll, weil man da sehr viel Praxis auch gelernt hat von Journalistinnen oder PR-Agenturen. Und wir haben Filme geschnitten und so. Also ich fand immer dieses Theorie und Anwendung in der Kombination, das hat mich immer am meisten fasziniert.
Wenn man Sie also mit Mitte 20 gefragt hätte, was Ihre beruflichen Ziele und Perspektiven gewesen wären, hätten Sie sich heute dann beschrieben?
Nee, das war mir nie gegeben. Also diese Idee, wo möchtest du in 5 Jahren sein, das hat mich die ersten Coachings zum Weinen gebracht, weil ich dachte, das ist ein unfassbares Defizit, dass ich das nicht weiß. Weil die immer gesagt haben, wo willst du in 5 Jahren sein? Dann machen wir deinen Plan, wie du da hinkommst. Und ich habe immer gesagt, ich weiß nicht, wo ich in 5 Jahren sein will. Aber ich weiß, wenn ich mir was vorgenommen habe, erreiche ich das, weil ich so eine penetrante Persistenz dann entwickeln kann. Und meine Verzweiflung lag eher immer darin, nicht genau zu wissen, wo ich landen will. Und jetzt mit dem systemischen Denken habe ich genau verstanden, dass das überhaupt kein Problem ist.
Das heißt, ich riskiere jetzt nicht mehr, dass Sie ins Weinen ausbrechen, wenn ich Sie frage, wo wollen Sie denn in 5 Jahren sein?
Genau, das viel Wichtigere ist nämlich, und das habe ich von Brian Eno tatsächlich gelernt, dem habe ich nämlich eine Zeit lang, habe ich nämlich auch ganz viele VordenkerInnen und für mich so Idole auf Konferenzen dann gefragt, was soll ich machen? Ich glaube, also jetzt kenne ich so umgekehrt als Lehrende, was soll ich machen? Was soll mein Beitrag sein? Und er hat zu mir damals gesagt, follow your heart. Und ich so, oh, was für eine scheiß Antwort, jetzt weiß ich ja gar nicht weiter. Und im Endeffekt ist es aber genau das, was ich heute auch nur weitergeben kann, es versuchen reinzuhören, was von dir gerade ein Beitrag sein könnte, mit dem du dich selbst integer fühlst, mit dem du selber auch Energie gewinnst, insbesondere bei den Themen, die viel Energie kosten. Und das weiß man nie so genau vorher. Hm. Dafür braucht es so ein bisschen die Antennen draußen, weil sich die Bedingungen ja ständig verändern.
Ja, zu Follow Your Heart passt vielleicht meine nächste Frage. Es gibt ja Menschen, die gerade aus Klimabewusstsein und Ähnlichem meinen, es wäre eigentlich unverantwortlich, in diese Welt überhaupt noch Kinder zu setzen. Haben Sie je daran gezweifelt oder konnten Sie da ganz einfach immer Ihren Herzen folgen?
Oh, das hat meine Tochter für mich entschieden.
Okay.
Also als ich dann schwanger war, war es für mich nie ein Thema, wo ich gesagt habe, das dürfte ich jetzt nochmal anders entscheiden. Das war auch völlig aus den Karten. Also für mich, das ging vom ethischen Kompass nicht. Aber das ist eine individuelle Entscheidung.
Nee, das ist voll euer Hart, ja, dann, klar.
Genau. Also aber dass ich jetzt gesagt hätte, ich muss jetzt sofort Kinder haben an dem Zeitpunkt, war jetzt auch nicht gegeben. Aber als sie dann da war, dann war das natürlich so, ja, herzlich willkommen. Und jetzt habe ich einen echt neuen Auftrag. So,
also ne? Nie wirklich dran gezweifelt. Inzwischen sind es 2, wenn ich es richtig weiß, Töchter, die wie alt sind?
Die sind jetzt gerade 9 und 12 geworden.
Transformationsforscherin. Über die ersten Stufen ihrer Transformation, ihrer persönlichen, haben wir gerade schon gesprochen. Über das Großwerden, das Lernen, die Ausbildung. Ab 2006 waren Sie dann Mitglied in ganz vielen unterschiedlichen, ich will jetzt gar nicht aufzählen, Denkfabriken und Stiftungen. Ich zähle sie doch auf World Future Council, Wuppertal-Institut, bla 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 und so weiter.
Oi, bla bla bla,
das werde ich gleich mal weitergeben. Also der Titel Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie ist doch schon ein bisschen sperrig, oder?
Ja, Herr Schneidewind hat sich als Präsident damals auch überlegt, können wir nicht einfach Wuppertal-Institut sagen?
Ja, genau. Ja. Da ist Ihr eigenes Scientists for Future, das Sie 2019 gegründet haben, geht schon, außer man kann kein Englisch, will besser rein.
Ja, wir haben es ja im Grunde genommen die For Future einfach gekapert, weil ich das fand ich eine super Bezeichnung, weil wir endlich genau dieses, wo wollen wir eigentlich hin und wie kann diese Zukunft aussehen, in den Fokus gelegt haben.
Unabhängig von der Namensgebung und der Namenswahl, was können diese Institutionen besser als der herkömmliche Unibetrieb?
Das, was die Institutionen, in denen ich gearbeitet habe, ausmacht, war immer die Anwendungsorientierung. Und die versuchen natürlich immer zu gucken, wie kann das Wissen in die Umsetzung gelangen.
Und das
machen
können,
viel auch Politikberatung.
Und diese Umsetzung können also herkömmliche Unis nicht so gut?
Ja und nein. Also es gibt ja unterschiedliche Ausprägungen. Es gibt ja auch Grundlagenforschung, wo man erstmal sagt, naja, wenn man dann die Erkenntnisse verbreitet, ist das schon eins. Und es gibt sehr viel angewendungsorientierte. Wir hatten das jetzt zeitlang in unserem System ja mit den Fachhochschulen und den Universitäten auch so ein bisschen mehr getrennt. Jetzt heißt alles Hochschule. Und viel spannender fand ich, jetzt gab es die ganzen Förderprogramme Innovative Hochschule. Mhm. Da durfte ich im Auswahlgremium sitzen, wo nämlich die ganze Idee von, wenn wir uns das leisten, dass an diesen Städten ganz viel Wissen geschaffen wird, wie muss das eigentlich in die Gesellschaft rückgebunden werden, dass wir das möglichst schnell A, bekannt bekommen und B, angewendet bekommen. Und wie könnte die wissenschaftliche Landschaft auch mehr zuhören, was denn jetzt eigentlich gerade die Bedürfnisse für neue Erkenntnisse in der Gesellschaft sind. Und das finde ich eine total schöne Lesart für Wissenschaft, die mir sehr gefällt, dass es unsere organisierte Antwortsuche auf die Fragen unserer Zeit darstellt.
Und in dem Sinn arbeiten Sie jetzt eben. Es hieß eine Zeit lang mal, Sie würden ein eigenes Zentrum planen für 2023. Also so lange haben Sie jetzt nicht mehr Zeit.
Das stimmt. Und es wird aber auch morgen tatsächlich dann endlich online zu sehen sein, was wir uns vorgenommen haben. Es wird, Spoiler, Spoiler, kein klassisches Zentrum im Sinne von Wissenschaft, sondern wir haben gesagt, wir bringen bestes Wissen mit gutem Geschichten erzählen und wirklich vorreiterischen Unternehmungen zusammen. Also wir haben in unserer Gesellschaft, einer gemeinnützigen GmbH, Medien, Wirtschaft und Wissenschaft so verbunden, dass wir die Vorteile der ökologischen Transformation in den Fokus legen wollen.
Und wahrscheinlich einen viel geschmeidigeren Namen als das Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie.
Oh ja, das heißt Mission wertvoll.
Ja, das geht auf alle Fälle besser und eingängiger.
Also ich merke, wertvoll, da geht erstmal das Herz auf, wenn Leute hören und sind nicht sofort in dieser 3V, Verzicht, Verbot, Verlust, Interpretation gefangen. Und es bringt uns in eine andere Form, darüber zu sprechen, was wir denn eigentlich für Werte erhalten und auch wieder neu schöpfen wollen und welche Rolle Wirtschaft dabei spielt und aber auch die Art, wie wir darüber reden. Dass das zentral ist. Das bringen wir zusammen.
Also ab morgen auffindbar, auch bei Ihnen um die Ecke zum Beispiel im Internet. Sie haben es aber mit sperrigen Titeln. Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung zu globalen Umweltveränderungen.
Wahnsinn. Oh, wir hatten uns aber gerade darauf geeinigt, dass Mission wertvoll ganz okay ist.
Ja, Moment.
Das war der Einzige, den Sie jetzt noch
haben. Richtig, aber in Ihrer Vergangenheit.
Aber die Institutionen habe ich ja nicht so benannt. Ich bin da hingekommen, als sie schon so waren.
Trotzdem waren Sie es, diese Generalsekretärin des
Wissenschaftlichen.
Dazu da, um die Bundesregierung zu beraten in diesen Fragen, wie inzwischen auch schon 3 Jahre her eben, wie beratungsfähig, willig, resistent haben Sie die Bundesregierung in dieser Zeit erlebt?
Die Bundesregierung ist ja nicht so eine geschlossene Einheit, sondern es gibt unterschiedliche Referate und es gibt unterschiedliche Ministerien. Und da gab es natürlich einige, die haben immer mehr zugehört. Alleine, dass wir bei 2 Ministerien angeordnet waren, das Umweltministerium und das Wissenschaftsministerium. Und das Entwicklungszusammenarbeitsministerium ist sehr dran gewesen, häufig aber war nicht offizieller Träger. Aber diese internationale Nachhaltigkeitsagenda hat natürlich ganz viel auch mit der Kooperation mit Ländern aus allen Teilen der Welt zu tun. Und dann je nach Thema, als wir zu Digitalisierung und Nachhaltigkeit gearbeitet haben beispielsweise, hatten wir auf einmal sehr viel mehr Aufmerksamkeit aus dem auch Wirtschaftsministerium. Oder eben den Bereichen, die ein bisschen wissen wollten, wie können wir denn diese Agenda, diese technologische noch besser nutzen. In anderen Bereichen, bei Landnutzung oder so, merkt man, das findet man sehr schwer, da eine Resonanz im Wirtschaftsministerium oder im Finanzministerium zu generieren. Aber es war natürlich immer der Impuls, zu sagen, die Nachhaltigkeitsthemen liegen quer.
Der Impuls, klar, aber würden Sie sagen, Sie haben auch was bewirkt?
Ja, also es gibt ja unterschiedliche Ergebnisse. Jetzt zum Beispiel immer wieder hochgehalten ist der Budgetansatz. Das war damals 2009 schon vor meiner Zeit in dem Gremium der Versuch zu sagen, wenn wir eine 2-Grad-Welt erhalten wollen, also maximal 2 Grad Erderwärmung, dann haben wir noch ungefähr 750 weitere Gigatonnen, die wir ausstoßen können. Also das war ja die Frage, wie können wir das budgetieren, um es zu managen. Das ist eingegangen. Oder wir haben ein neues Forschungsprogramm für Digitalisierung und Nachhaltigkeit, kam nach dem Gutachten dazu aus dem BMBF, was explizit in der Richtung gefördert hat.
Wie sehr da die aktuelle Lage aber ist und wie sehr das wirklich was bewirkt hat, besprechen wir vielleicht gleich nachher noch ein kleines bisschen. Aber nochmal zu der Beratungsresistenz oder Fähigkeit des politischen Apparats. Da hat auch eben Scientists for Future, die Sie mitgegründet haben und die neue Stiftung oder das neue Zentrum wird das nicht anders sehen wahrscheinlich, zuletzt gefordert, intensiv gefordert, eine Klimapolitik jenseits der Parteigrenzen. Wie realistisch ist es in einem System, das auf Unterscheidbarkeit der Parteien setzen muss, damit die wieder gewählt werden?
Naja, die Idee ist ja, woran messe ich Parteien? Ne? Und das Wichtige ist ja auch nie zu vergessen, dass wir durchaus übergeordnete Ziele haben, die ja auch so einen Einsatzbeschluss wie einen wissenschaftlichen Beirat, dem ich beigewohnt habe, überhaupt berechtigt hat. Also wenn wir sagen, wir wollen globale Nachhaltigkeitsziele erreichen und wir haben eine deutsche Nachhaltigkeitsagenda dafür oder wir haben einen Klimavertrag unterschrieben, der völkerrechtlich erstmal bindend ist, dann ist es natürlich die Frage, wie können wir das erreichen? Und dafür gibt dann die Wissenschaft eben Empfehlungen ab. Und dann kann ich natürlich sagen, ich messe Parteienerfolg an der Erreichung dieser Ziele oder ich messe sie an der Sonntagsfrage. Und da sind wir ein bisschen in Richtung Sonntagsfrage verrutscht.
Ja, aber trotzdem ist es ja teilweise auch systemisch begründet. Man könnte vielleicht zugespitzt fragen, und das sind Sie ja auch schon gefragt worden in Interviews, kann Demokratie an sich Transformation besser oder schlechter als andere Systeme?
Ja, das wird heute sehr viel diskutiert und ich glaube, dass es deshalb so wahnsinnig wichtig ist, was ist denn eine gute Demokratie? Und das sind wir so ein bisschen bei meinem Eingangsstatement, dass ich gesagt habe, es wäre ja ganz zentral, dass Menschen, die als Wählerinnen und Wähler dann Entscheidungen treffen, viel besser noch verstehen, was passiert, wenn wir nichts verändern. Also diese Lenkungswirkung des Status quo, ne? Dass wenn wir jetzt nicht das Verkehrssystem verändern, werden wir so und so viel mehr Emissionen haben, wir werden so viel mehr Autos in den Innenstädten haben, wir haben so und so viel mehr Feinstaub in unseren Lungen, aber das denken wir nie mit. Und deshalb kann Demokratie natürlich genau dann super funktionieren, wenn die BürgerInnen in etwa die Tragweite ihrer Entscheidungen überblicken können.
Meine Frage war aber nicht, wie Sie die Bürgerinnen und Bürger verändern wollen, sondern ob ein anderes System möglicherweise effizienter ist, um mit den vorhandenen Bürgerinnen und Bürgern zu Transformationsprozessen zu kommen.
Ja, ich bin auf also keinen Fall Fan von irgendeiner Diktatur.
Genau, so. Zugespitzt war die Frage in einem Interview, das ich gelesen hatte mit Ihnen, wollen Sie eine Ökodiktatur?
Ja, das war so eine super Überschrift, ne, die eigentlich auch überhaupt nichts mit dem Interview dann zu tun hatte. Aber das habe ich inzwischen gelernt, dass die Überschriften eine verselbstständigende Rolle spielen.
Dann sagen Sie doch einfach nein.
Habe ich doch schon.
Okay. Dann haben wir das
aber da haben wir parallel geredet. Nein, aber die Frage ist ja immer, ab wann schreiben wir Diktatur drauf? Die Debatten muss ich ja im Moment ständig führen. In dem Moment, wo man bestimmte Regulierung einzieht, ist das ja keine Diktatur, sondern das heißt dann einfach, es sind veränderte Spielregeln. Also ein Verbrenner aus beispielsweise ist ja nicht Diktatur und so wurde das zum Teil ja dargestellt. Beispielsweise, nein. Aber vergessen wurde in der Darstellung natürlich, dass ja niemand genötigt wurde, eine funktionierende Heizung wegzuschmeißen, sondern dass man, wenn man eine neue anschafft, halt einfach eine neue Technologie wählen soll. Deshalb bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig, weil diese Begriffe so enthüllt, also ohne jegliche tatsächliche Rückbindung an eine bestimmte Art des Regierens benutzt werden, dass ich glaube, es ist wichtiger ist, darüber zu sprechen, wer wann mit welchem Wissensstand welche Entscheidung treffen soll.
Zu Gast bei Stefan Parisius.
Maja Göpel denkt, dass wir auch anders können.
Denn wir können auch anders, heißt das aktuelle Buch von Ihnen aus dem letzten Jahr. Und Spoiler, 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 ganz hinten drin steht, es wird das letzte Buch sein. Warum?
Ich habe das damals meinen Kindern versprochen, weil ich wirklich, es ist nicht so richtig, für mich nicht so richtig artgerechte Haltung. Also wenn ich an so einem, also ich kenne das aus der Doktorarbeit, meine Mutter hat auch mal gefragt, sag mal, du wusstest doch schon bei der Diplomarbeit, dass du dann immer in so einen komischen, wie so einen Tigerzustand irgendwann kommst. Also ich drücke mich immer so ein bisschen vorm Schreibtisch und wenn ich dann einmal da bin, versinke ich aber auch drin und mein Kopf hört auch nicht auf, nur weil es jetzt 6 Uhr morgens ist oder halt irgendwie 10 Uhr abends, sondern der sucht sich eine ganz eigene Taktung. Und vor allem, wenn man 2 andere Rhythmen wie Kinder im Tag hat, ist das nicht so einfach zu verbinden. Und dann muss man es oft nochmal durchlesen, von vorne nach hinten, ist der rote Faden jetzt da und baut das aufeinander genug auf und die Rückverbindung, irgendwann nervt es, aber es hilft einem natürlich wirklich auch nochmal die Gedanken zu klären.
Und schreiben darin ganz interessante Geschichten, zum Beispiel von Tanaland, einer Computersimulation eines Staats in Afrika, in dem, also an dem sich Entwicklungshilfestudenten ausprobieren konnten und trotz der besten Absichten fundamental gescheitert sind. Was ist da schiefgelaufen und was lernen wir daraus für die Klimapolitik?
Also Tanaland war ein Experiment von einem anderen Forscher, dem Herrn Dörner, der sich auf komplexe Systeme fokussiert hat und gesagt hat, wir müssen verstehen, dass wir sehr häufig das Problem zu klein denken und die Lösung zu eng und damit eigentlich unerwartete Trends auslösen. Und das hat er in dem Tanaland-Experiment gezeigt. Da war nämlich der Job, dass die Studierenden sagen sollten, wie jetzt eine Zone, in der es eben noch nicht ausreichend Nahrungsmittelproduktion war etc. zu entwickeln sei. Mhm. Und dann haben die einen riesige Staudämme gebaut und gesagt, wir machen jetzt hier ganz viel Wasser hin und dann werden die Rinderherden viel größer. Aber dann war der Boden auf einmal sehr überdüngt und dann kamen jagende Wildtiere und dann haben sie die alle weggeschossen. Aber dann, also Quintessenz ist, in komplexen Systemen gibt es immer sich gegenseitig balancierende Entwicklung. Mhm. Und wenn ich die eine zu stark aussetze, weil ich eine Sache zu stark mache, wie zum Beispiel die ganzen Staudämme oder Bewässerung, dann die Brunnen irgendwas alle und so weiter, dann werde ich das Gesamtsystem nicht unbedingt in einen besseren Zustand bringen, wenn ich nicht sehe, wie die Aktivität in einem Bereich die Veränderungen in einem anderen Bereich vorantreiben. Und das ist dieses vernetzte Denken, was er eigentlich damit auf den Punkt bringen möchte. Und die Studierenden waren irgendwann total frustriert und waren irgendwie wütend und dachten, die Simulation ist manipuliert und es gibt gar kein gutes Ergebnis. Aber er wollte ihnen einfach nur zeigen, dass dieses Schritt für Schritt was machen und beobachten, was passiert dann, eigentlich sehr, sehr wichtig ist.
Am Ende ist es aber ganz oft so, dass es gar nicht unbedingt eine systemische Frage ist, sondern im Zweifel ja eine ganz menschliche, nämlich Besitzstandwahrung ist wahrscheinlich eines der größten Hindernisse, die zu dieser Trägheit führen. Das scheint ein menschliches Prinzip zu sein. Kann das überwunden werden? Wie kann man Verzicht schmackhaft machen? Weil das kann man ja nicht schönreden. Es wird auf Verzicht rauslaufen.
Ja, das Interessante ist ja immer, dass ich bei jedem Verzicht entscheide ich mich gegen eine Sache und für eine andere. Also ich höre ja nicht auf, komplett zu existieren oder so. Das heißt, wenn ich aufhöre, so viel Auto zu fahren, laufe ich dann vielleicht mehr oder nehme das Fahrrad und dann kann meine Gesundheit vielleicht dazu finden, vor allem wenn immer mehr Leute anfangen, das Auto stehen zu lassen und wie die Radwege ausbauen und die Umwelt wieder mehr begrünen und die Infrastrukturen so ausrichten, dass die Wege kürzer werden und wir in den Städten auch wieder mehr wohnen können, anstatt dass da spekuliert wird auf Büroeinnahmen. So, also man kann sich ja in der Zukunft durchaus überlegen, wie kann so eine Alltagsstruktur CO2 reduziert auch total angenehm werden und was können wir auch dazu gewinnen. Und dieses Dazugewinnen, das wird immer so ausgeblendet. Und deswegen ist es so wichtig, darüber zu sprechen, weil wir inzwischen schon feststellen müssen, dass das, was an Gesundheitsnebenkosten aufläuft oder tatsächlich auch an Reparaturkosten aufläuft, da wird sich immer mehr Mühe gegeben, sei es von der Boston Consulting Group inzwischen oder den McKinseys oder anderen zu berechnen, was kostet uns das eigentlich alles, wenn wir endlich die Preise, die ökologische Wahrheit sagen ließen. Und deshalb ist es immer so dieses Verzichten oder Aufhören mit einer Praxis, von der wir die Schadschöpfung gar nicht einschätzen können, weil sie gar nicht sichtbar gemacht wird. Das ist so ein bisschen der Ansatz, den wir mitnehmen. Und das ist gewohnheitsverändernd, das ist unbequem am Anfang, meistens nervt, weil es vorübergehend zu Baustellen führt oder Investitionen braucht und ein bisschen Dinge anders machen. Und deshalb muss man sich ja immer fragen, warum sind wir das in anderen Bereichen sofort willens zu tun? Und warum ist die Digitalisierung zum Beispiel ein Hype und wir sagen, boah, das ist Fortschritt, da müssen wir mitmachen. Und jedes Geschäftsmodell, was jetzt nicht Generative AI demnächst hat, wird nicht mehr Teil der Zukunft sein. Anstatt zu sagen, wow, jedes Geschäftsmodell, das nicht dekarbonisiert ist, wird in Zukunft weg sein. Und das ist doch eine super Challenge.
Und was diese Veränderungsfähigkeit angeht, sind Sie, wenn ich das richtig rausgelesen habe, sogar optimistischer geworden durch unseren Umgang mit der Corona-Krise?
Puh, ja, temporär. Und dann kam natürlich so ein bisschen, also ich glaube, auf der untergeordneten Ebene von dem drüber nachzudenken, worum geht's eigentlich? Das hat wirklich stattgefunden. Mhm. Also dieses drüber nachdenken, wie kommen eigentlich die Dinge in die Supermarktregale? Wer ist daran eigentlich beteiligt? Was passiert eigentlich, wenn das so nicht mehr funktioniert? Was ist gesunder Lebensstil? Über solche Dinge haben wir ja in einem Ausmaß nachgedacht, wie vorher lange nicht mehr. Mhm. Und ein paar dieser Trends sind ja immer noch da. Auch dieser Wunsch, nicht immer weiter zur Arbeit pendeln zu müssen, sondern das, was wir gelernt haben, mit dem Homeoffice auch öfter zu machen. Was umgekehrt natürlich auf der anderen Seite jetzt stattgefunden hat, ist zu sagen, puh, wie kriegen wir denn jetzt eigentlich sehr schnell die Volkswirtschaft und das Reisen und das alles wieder auf das Vor-Corona-Niveau? Hm. Und das ist natürlich genau die Herausforderung zu überlegen, wieso eigentlich auf das Niveau davor und wieso nicht in eine Variante, die weniger Planet kostet und uns trotzdem diese menschlichen Bedürfnisse, die wir alle wieder doller reflektiert haben, befriedigen lässt.
Also zumindest eine erzwungene teilweise Veränderungsfähigkeit ist da, sagt Maya Göpel, die Nachhaltigkeits- und Transformationsforscherin. Jetzt muss man einen Zeitsprung sagen. Wir haben diese Sendung aufgenommen letzte Woche, wissen also noch nicht, was bei dem Weltklimagipfel in Dubai rausgekommen ist. Aber am Tag, bevor der zu Ende gehen soll, sie nicht drauf anzusprechen, wäre natürlich auch vollkommener Quatsch. Ganz offensichtlich sind Sie nicht dabei, weil wir sind per Leitung nach Berlin verbunden. Was halten Sie von dieser Veranstaltung?
Also es gibt ja einerseits diesen total wichtigen Prozess zu sagen, gerade jetzt in der Zeit der geopolitischen Verschiebungen zum Teil zu überlegen, wie können denn multilateral, also sprich zwischen möglichst allen Staaten, gemeinsame Ziele erhalten werden und auch Verantwortlichkeiten zu deren Erreichung verteilt werden. Und das ist natürlich etwas, das schaffe ich nur, deshalb heißt es ja auch Conference of the Parties, wenn ich die auch zusammenbringe. Der andere Teil ist natürlich diese ganze Frage, wie viele müssen da jedes Mal hinrauschen und reisen und wie kriegt man vielleicht auch zum Teil diese Conference of the Parties etwas von den Lobbyistinnen besser geschützt.
Waren Sie schon mal bei einer? Waren Sie schon
ja,
mal bei einer?
Ja, ein paar.
Ja?
Ja, ja.
Und nicht so erstrebenswert offensichtlich.
Doch, also ich finde es wichtig, dass man einen konkreten Auftrag hat, weil ich muss nicht durch die Gegend fliegen, wenn ich nicht gerade auf einer Delegation bin und Dinge verhandle oder so und so viel Side-Events heißen die dann, ne? Also Veranstaltungen nebenher zur Information, zum Austausch, zum Brückenbauen organisiere. Dann kann ich irgendwann sagen, klar, dafür lohnt sich die Reise dahin. Hm. Aber da habe ich in diesem Jahr keinen Auftrag, deshalb lasse ich es, vor allem, weil es weit weg ist. Da ist ja so eine Kopf, wenn sie in Polen ist, näher.
Ach, 80.000, ne, glaube ich, waren es Menschen, die da insgesamt auftreten sollten oder hinfahren wollten. Oder stimmt die Größenordnung?
Ja,
stimmt
auf alle Fälle, ja. Ich fand es auch erstaunlich viele und versucht zu überlegen. Aber es liegt wahrscheinlich schon auch daran, dass es ja viel beäugt wurde, dass einen jetzt sehr ölproduzierendes Land zum ersten Mal Host ist, also Veranstalter sozusagen und Ausrichter und Präsident. Und wie wird sich das orientieren, all dieweil wir zum ersten Mal auch wieder einen massiven Anstieg der Investitionen in die fossilen Energieträger haben?
Wie gesagt, ein Ergebnis sehen wir möglicherweise morgen, aber auch das wissen wir jetzt im Augenblick noch nicht, weil wir vor einer Woche ungefähr das Gespräch aufgezeichnet haben. Trotzdem einmal eben kurz dieser kurze Ausflug nach Dubai. Was man von dort auch oder in der Zeit jetzt auch hört, macht einem aber jetzt nicht wirklich Mut. Also die Szenarien werden immer düsterer und apokalyptischer, oder? Zuletzt war von einer wahrscheinlichen Erwärmung von 3 Grad die Rede statt 1,5 Grad. Dann, wir haben noch nie so viel CO2 ausgestoßen wie letztes Jahr. Wäre es nicht besser und realistischer, wenn man vielleicht diese alten und wohl unerreichbaren Ziele aufgeben würde und sich stattdessen neu orientieren?
Nee, also die Ziele haben ja Hand und Fuß. Also das ist ja auch wichtig zu überlegen, wo
die
kommen
die Ziele schon.
Ja, aber dann kann ich ja nicht sagen, ich gebe die auf, sondern ich muss ja sagen, selbst wenn es jetzt nicht wahrscheinlich ist, dass wir 1,5 Grad schaffen, sollten wir 1,8 Grad definitiv immer noch als Marke behalten oder 2, weil 2 sind besser als 3 oder 4. Und was mich besorgt, ist, dass im Diskurs jetzt so ein bisschen das läuft, ja, naja, also die Klimaziele können wir eh nicht mehr einhalten, dann lassen wir es doch, dann schmeißen wir jetzt alles in die Klimaanpassung und das mit der Klimawandelvermeidung lassen wir jetzt sein. Und das ist naiv, weil 4 Grad, da kann man sich nicht mehr dran anpassen. Also da
Ja, was Sie so sagen oder wo Sie jetzt gerade hin rekurrieren, sind ja auch immer wieder diese Kipppunkte, also negative Kipppunkte, ab denen dann absolut verrutscht. Geht es denn auch umgekehrt, würden Sie sagen, es gibt auch positive Kipppunkte, dass man irgendwann mal sagen kann, wir haben tatsächlich was geschafft?
Ja, klar. Also in der ganzen Idee von, wie geht Veränderung, ist das nicht ein Schalter an, aus, sondern es sind graduelle Veränderungen. Das sind Trends, die sich entweder beschleunigen oder die ich dann wieder balancieren kann. So heißt es tatsächlich auch, ne? Und das heißt, man kann natürlich überlegen, wow, das ist doch toll in Städten, wenn wir da mehr Begrünung haben, wenn wir da wieder mehr Bäume pflanzen, wenn wir da vielleicht Grasdächer oder Schwammstädte konzipieren, dann ist das gleichzeitig für das Klima der Leute positiv und wir fangen an, das CO2 zu stabilisieren. Das heißt, ich kann natürlich die Lebensqualitätsverbesserung, also das nachhaltige Leben, lebenswerter und leichter machen, indem ich Infrastrukturen anders plane, Produkte anders plane und in dem Moment werde ich auch den Trend des CO2-Anstiegs wieder drehen. Und das heißt, es geht um eine Trendwende im eigentlichen Sinne, wenn wir uns anfragen, wie wird das Entwicklungsmodell anders aussehen. Und da gibt es viele Variationen. Und deshalb wäre es so sinnvoll, und das war auch die Idee mit den UN-Abkommen, zu sagen, welche Länder schaffen denn diese Trendwende in einer für ihre lokalen Bedingungen am besten angepassten Form. Aber das radikale Benchmark bleibt natürlich die CO2-Neutrale Ergebnisse.
Das heißt, für Ihre Töchter, nochmal 9 und 12, sehen Sie ein Erwachsensein mit einer ähnlich hohen Lebensqualität, wie wir sie haben?
Das kommt drauf an.
Ah, danke. Worauf?
Also natürlich.
Definiere Lebensqualität oder worauf kommt es an?
Naja, und ich glaube, wir müssen uns nicht vormachen, dass 42 Grad in einer Regelmäßigkeit oder kein Grundwasser mehr oder eine Pandemie nach der nächsten die gleiche Lebensqualität bieten kann wie jetzt. Und das ist ja genau die Botschaft eigentlich aus der ganzen Transformationsforschung, zu sagen, in den letzten 10.000 Jahren, was die Geologen dann das Holozän nennen, war das alles ziemlich gut ausbalanciert. Vor allem eben die klimatischen Bedingungen, die uns damit eine Erwartbarkeit gegeben haben. Also ungefähre Jahreszeiten, ungefähre Niederschlagsmengen, mit denen wir gut arbeiten konnten. Und das sollten wir möglichst weitgehend erhalten, weil wir dann viel eher auch überlegen können, wie wir in unserer Art, wie wir Dinge tun, diese Lebensqualität erhöhen können. Das können wir in so Schockreaktionsmodi sehr schlecht.
Ja, wir überlegen es. Es wird dann in der Politik entweder umgesetzt oder nicht. Zuletzt hat man ja wirklich den Eindruck haben können, bei uns, dass zunehmend Gerichte die Klimapolitik übernehmen. Auch das Bundesverfassungsgericht ja vor einiger Zeit. Das sagt, die Regierung verstößt letztlich gegen das Klimaschutzgesetz. Wie finden Sie das?
Na, traurig. Da sind wir wieder bei dem Punkt, wie reden wir über Demokratie und was ist ein demokratisches, gutes Regieren? Und da ist ja die spannende Frage, woran messen wir erfolgreiche Parteien und erfolgreiche Parteiführung? Da war ich vorhin bei dieser Sonntagsfrage. Und wenn es dann heißt, die jetzige Umfragewerte sind ein Beispiel dafür, dass gerade diese Person gute Politik macht, dann habe ich natürlich eine sehr starke Orientierung auf das, bloß nicht kurzfristig irgendwem auf den Schlips treten oder für irgendwen was unbequem machen und dann bin ich everybody's darling. Dann gehe ich nicht an die Strukturveränderung ran. Und deshalb müsste ja eigentlich das Benchmark genau das sein, wie stark sind die Gesetze, die von dieser Koalition oder aus diesem Ministerium verabschiedet wurden, in der Lage, unsere gesellschaftlichen Ziele zu erreichen. Das hat übrigens der Heike Schaller als Vorsitzender des Bundesrechnungshofes auch genauso mal mandatiert. Er hat gesagt, kann die Haushaltsdebatte vielleicht endlich mal sich daran orientieren, wo setzen wir finanzielle Ressourcen ein, dass wir tatsächlich die gesellschaftlichen Ziele erreichen und nicht jeder einfach seine Freunde schützen. Das ist eine andere Denkweise, aber das heißt ja nicht, dass die nicht in der Demokratie kompatibel ist. Wir müssen es vielleicht mehr einfordern.
Ein anderer schöner Satz, könnte aus dem Poesiealbum sein, ist aus Ihrem Buch. Wir können wachsen, weil wir nicht nur sehen, was wir schon glauben, sondern anfangen zu glauben, was wir sehen. Toller Satz, aber er passt irgendwie nicht so recht in die Welt der Filterblasen, oder?
Auch das kommt ja drauf an, ne? In welche Filterblase ich reingucke. Und das Tolle ist ja, wenn ich noch einmal das mit der Demokratie rückkoppeln darf, diese Bürgerräte werden ja so ein bisschen belächelt gerne von denjenigen, die behaupten, dass die parlamentarische Demokratie, wie sie heute funktioniert, schon das Beste ist. Aber was dort gelingt, da werden ja BürgerInnen ausgelost und man achtet so ein bisschen drauf, dass es repräsentativ ist. Das heißt, ich sitze aber mit Leuten, die definitiv nicht in meiner Filterblase sind, zusammen. Und dann spreche ich darüber, welche politischen Maßnahmen es für unterschiedliche politische Ziele eigentlich bräuchte. Da kommen regelmäßig immer, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in Frankreich, in Irland, viel wegweisendere Maßnahmen als von dieser Gruppe legitimiert raus, als dass die Politik in ihrer repräsentativen Demokratie im Moment sich zu formulieren traute. Und das macht doch Mut. Und dann kann ich doch auch wieder dran glauben, dass wir gemeinsam gestaltungsfähig sind und diese Strukturen so verändern können, dass wir alle wieder Teil der Lösung werden und aufhören können, so viel Schuld zu suchen bei den anderen.
Ich denke, die letzte Stunde war auf alle Fälle für viele ein willkommener und ja, vielleicht mühsamer, aber doch wertvoller Ausflug aus ihrer Filterblase. Und danke dafür ganz herzlich für die Zeit, Maja Göpel, der Nachhaltigkeitsforscherin, und gute Besserung für Ihre Tochter.
Vielen Dank, Herr Parisius, aber Sie müssen mir noch einmal sagen, warum das mühsam war.
Ich glaube, die Filterblase zu verlassen, wie Sie ja auch sagen, ist aufwendiger, als in ihr zu bleiben. Ich glaube, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, ist mühsamer, als zu sagen, ich mache mir eine Pulle Bier auf und schaue Tatort. Wobei, Tatort kann auch mühsam sein.
Das stimmt. Aber je mehr wir sehen, dass das heute so nicht weitergeht, umso spannender ist es ja auch, die Möglichkeitsräume zu weiten. Und in den Weitungsprozessen hilft es immer, denjenigen, die nicht in meinem Tunnel sitzen, besonders gut zuzuhören.
Selbstverständlich, aber Sie geben mir recht, dass es anstrengender ist.
Unfassbar und gleichzeitig lehrreich.
Dankeschön, Maja Göpel, und gute Zeit.
Ich danke Ihnen auch.
Servus. Noch ein Tipp, auch vielleicht ein Ausflug aus der Filterblase, weil vielleicht ein ganz anderes Thema, aber hörenswert, ein Podcast aus der Senderei IQ in der ARD Audiothek. Wieder nicht schwanger, wie weit gehen für ein Baby? Da geht es um die Welt der Kinderwunschmedizin mit ganz neuen, aber auch unseriösen Angeboten in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.